Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Benvenuti zu Calcio, der Podcast.
Von und mit
Lorenzo Schütze und
David Casula. Klänge der Feierlichkeiten von vor gerade einmal 9 Monaten nach dem Gewinn der Euro 2022 wirken jetzt wie vor einer Ewigkeit und wie ein Traum, aus dem wir plötzlich abrupt rausgerissen wurden. Buongiorno a tutti, benvenuti zu einer neuen Folge von Calcio, der Podcast. Mit dabei auch wieder mein geschätzter Kollege, buongiorno Lorenzo.
Ja, buongiorno auch von mir. Schlechte Laune macht sich ja so ein bisschen breit hier gerade. Beziehungsweise seit dem letzten internationalen Spieltag. Darüber werden wir heute ja besonders viel reden und auch noch ein bisschen über die Serie A und die kommenden Spieltage. Ich würde sagen, du machst einfach gleich weiter.
Ja, ich bin ehrlich, ich habe es immer noch nicht ganz realisiert, ne? Zwischen absoluter Ekstase und tiefer Enttäuschung in nur 9 Monaten. Jetzt sind wir wieder in der Realität und müssen uns dringend die Frage stellen, was sich im italienischen Fußball ändern muss. Außerdem werfen wir auch einen Blick auf den Spieler, über den derzeit in den italienischen Gazetten mehr zu lesen ist, als über die gestrige Aktion bei der Oscar-Verleihung zwischen Will Smith und Chris Rock. Paulo Dybala ist natürlich das Thema. Barca, Atletico oder doch Inter Mailand. Wohin wird es den Argentinier im Sommer ziehen? Das und mehr besprechen wir jetzt. Ich würde sagen, andiamo. Ja, Italiens WM aus und seine Folgen für den italienischen Fußball. Ne? Trauma von 2018 wiederholt sich. Trajkovski schießt Italien ins Tal der Tränen, 92. Minute. Ausgerechnet, und das ist Fußball, und die Geschichten schreibt auch nur der Fußball, der Mann, der von 2015 bis 2019 genau diesem Stadion von Palermo, eben für den US Palermo auflief, schießt uns raus aus den ganzen Träumen zur WM.
Ja.
Kurze Gefühlslage, wir beide, du hast es angesprochen, Enttäuschung, Wut, Frust, alles dabei natürlich als Tifoso. Deine Gedanken, deine ersten Gedanken und Gefühle direkt nach dem Abpfiff?
Ehrlich gesagt war ich einfach nur sprachlos, muss ich sagen. Also gut, ey, ich sag ganz ehrlich, ich glaube, jeder war da so ein bisschen sprachlos. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich war da gerade im Flieger, aber trotzdem. Also als ich mir die Highlights danach angeschaut habe, wurde mir ein bisschen übel, muss ich ehrlich zugeben. Ja, also eher die Highlights von Nordmazedonien, muss man sagen. Was mich besonders schockiert hat, und darüber hatten wir gerade eben auch geredet, war, dass, also ich hatte das ja gerade angesprochen und dann meintest du Schweden-Vibes. Habe ich das noch ein bisschen drüber, also ich habe noch mal ein bisschen drüber nachgedacht gerade, bevor wir den Podcast angeschmissen haben. Das war das Spiel damals, wo wir zur WM 2018 nicht mitgekommen sind und gegen Schweden verloren haben. Das war ja, glaube ich, auch
mal unentschieden, aber es nicht war auch unentschieden, zu wenig.
Genau, sorry. Aber das war auch zu wenig. Genau, ja. Also im Prinzip haben wir trotzdem verloren, auch wenn wir unentschieden gespielt haben.
Eben, ja.
Nee, aber die Sache ist, dass es wirkt so. Ich weiß nicht, das Spiel wirkte so verdammt ideenlos. Also es war ja nicht so, dass Italien keine Chancen hatte, aber das habe ich dir gerade eben auch gesagt, alle Chancen, die Italien hatte, beziehungsweise nicht alle, aber also mit Abstand die meisten Chancen, die Italien hatte, kamen alle von außerhalb des 16ers. Und meiner Meinung nach brauchst du, mit der Qualität, da brauchst du nicht von außen, also das kann ja nicht die Hauptlösung sein, von außen drauf zu ballern. Also Berardi hat ja fast nur von außen drauf geschossen. Gab ja ein, zwei Schüsse, die auch relativ knapp waren.
Ja, du hast halt mit Nordmazedonien hast du halt auch einen extrem tief stehenden Gegner gehabt. Haben die natürlich gut gemacht, ne? Die sind nach Italien gefahren, die wussten ganz genau, dass sie der Underdog sind und haben einfach auf ihre Chancen gelauert, bis Italien mal einen Fehler macht. Und wenn der Fehler in der 92. Minute passiert, dann nutzen sie ihn halt eiskalt aus. Das ist letztendlich ja, muss man auch sagen, eine Qualität. Ich bin mir auch bis heute noch sicher, gegen Portugal oder die Türkei hätten wir es besser gemacht. Irgendwie, wir haben unsere Probleme einfach genau gegen diese Mannschaften. Ne? Wo haben wir die Punkte liegen lassen? Mal abgesehen von der Schweiz in der Qualifikation, das war das Spiel gegen Bulgarien, das war das Spiel gegen Nordirland. Also wirklich die kleineren Nationen, ohne da irgendwem jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber letztendlich, wir hatten auch 32-4 Schüsse, 16-0 Ecken. Irgendwie das hatte so ein bisschen was von so einem, weißt du, so einem FIFA-Momentum-Spieler. So FIFA-Spieler, die uns jetzt zuhören, werden das kennen. Du machst wirklich eine ganze Partie, machst und tust und schießt drauf und nichts funktioniert. Und der Gegner schießt einmal in der Nachspielzeit drauf. Und aus, was waren das, 20, 25 Metern und natürlich sitzt das Ding. Und ich war in dem Moment geschockt. Also ich war einfach nur leer, als hätte mir wirklich jemand einfach den Stecker in dem Moment gezogen. Ich hatte auch schon so eine Vorahnung, weißt du? Ich habe das Spiel mit ein paar italienischen Arbeitskollegen geguckt bei mir zu Hause. Schön Leinwand gemacht, ne? Also alles Mögliche. Und ich habe gesagt, in der, was war das, 88., 89. Minute, ich habe nur Angst vor den letzten 5 Minuten. Weil mir klar war, wenn die einen Lucky Punch landen, war's das?
Ja, ist doch immer so mit Italien. Also bei solchen Spielen, also es muss ich auch sagen, es war ja in den Highlights leider mehr als deutlich zu sehen, also der Schuss, es war ein gutes Tor, so muss man, also das Tor, der Schuss war super, ja. So, aber
den macht er nicht nochmal in seiner Karriere, es war sein goldenes Tor, wirklich.
Ja, aber also, ja, ich weiß nicht. Wir haben uns ja danach ja auch noch ein paar Interviews angeschaut. Mancini meinte ja auch, das war, bei Mancini, das hat mich besonders gestört. Mancini hat darüber geredet, dass, das war ein Pre-Game-Interview, also das war bevor sie gegen Nordmazedonien gespielt haben. Und da hatte Mancini gesagt, das Spiel darf man nicht unterschätzen. Na, typische Fußballfloskel. Für Nordmazedonien ist es das Spiel ihrer Karriere, also im Prinzip für die nordmazedonische Fußballmannschaft, also es ist quasi das Spiel, absolut, das größte Spiel bis jetzt, was sie gespielt haben, und sie werden alles geben. Naja, ist ja auch logisch, also ich meine, da brauchst du auch kein Fußballexperte sein, dass sie sich da hinten reinstellen werden und auf jeden Konter lauern, vor allen Dingen gegen so eine offensive Mannschaft wie Italien, es in den letzten Monaten ja war und auch sehr erfolgreich.
Obwohl, wo man da sagen muss, wenn es jetzt um offensive Qualität geht, ne, jetzt klammern wir mal wirklich die Euro aus und sprechen über alles, was nach der Euro war in der Qualifikation. Ja, Nordmazedonien hat 23 Tore geschossen in ihrer Gruppe und in der war unter anderem Deutschland, die sie geschlagen hatten, und Italien nur 13 Tore. Also Nordmazedonien hat in der Quali selber 10 Tore mehr gemacht als Italien. Das ist absurd. Also wenn man sich das mal vorstellt, vor allem da wir ja noch gelobt wurden bei der Euro, dass wir endlich mal so einen erfrischenden Offensivfußball spielen. Aber der funktioniert halt auch nur, wenn der Gegner ebenfalls offensiv mitmacht. Sonst sind wir ideenlos.
Ja, leider stimmt das. Also stimmt leider genau so.
Nicht nur auf dem Feld haben wir irgendwie keine gute Figur gemacht, sondern dann auch nach dem Spiel sehr viral gegangen. Die Bilder aus der Kabine, aus dem Stadio in desolaten Zustand hinterlassen, Sachen zerbrochen, den Müll komplett rumliegen lassen. Also wirklich eine Nacht zum Vergessen für den italienischen Fußball.
Ja, also ich weiß nicht. Also man hat da ja auch, ich verstehe auch nicht, wie sowas passieren kann. Also erstmal verstehe ich nicht, wie man so ein Spiel verlieren kann. So, das ist mir einfach, wirklich ein Rätsel. Aber wie man so ein Spiel verlieren kann, vor allen Dingen, wenn man, also das meinte ich ja, was mich besonders enttäuscht hat, war, dass Mancini es ja vorher angesprochen hat. Der hat es ja vorher gecallt, so. Das wird für die das wichtigste Spiel, was sie gespielt haben. Und dann geht man aufs Feld, und deshalb hatte ich Schweden vorher erwähnt, oder das Spiel gegen Schweden damals, und spielt dann mit einer, also gut, ist jetzt immer einfach gesagt so, aber also so wie ich das gesehen habe, war es einfach wieder mit einer Lustlosigkeit teilweise, die vor allem im letzten Viertel.
Zweite Halbzeit gebe ich dir recht, aber grundsätzlich, Italien kam aufs Feld und hat erstmal volle Power gemacht. Das fand ich auch richtig geil. Klar. Aber auch da hatte Nordmazedonien, wo du sagst, Nordmazedonien gibt alles. Nordmazedonien hat vor allem für uns alles gegeben. Die haben uns so oft Bälle zugespielt, so viele Fehlpässe gemacht, so viele Fehler in der Verteidigung. Und wenn du es nicht ausnutzt, in Form von Berardi mit dem leeren Tor, was er vor sich hat. Wenn du es nicht ausnutzt mit einem Immobile, dann schießt du an dem Abend keine Tore. Und einer, mit dem ich zusammen geguckt habe, sagte mir auch, wir hätten noch 5 Stunden weiterspielen können. Wir hätten kein Tor geschossen. Und das könnte ich, glaube ich, so unterschreiben. An dem Abend Katastrophe. Und das halte ich für eines der großen Probleme. Italien hat ein Mittelstürmerproblem, weil wen haben wir denn da vorne? Also klar, wir haben Scamacca und so weiter, aber die durften ja bei Mancini nicht spielen. Er lässt Immobile spielen. Immobile und Belotti sind seine Stürmer. Immobile ist ja der auch schon 2018 gegen Schweden im Sturm war, wo Italien nicht getroffen hat in 2 Spielen. Weißt du? Und bei der Euro hat Immobile 2 Tore geschossen. So. Das ist aber jetzt kein Torjäger. Italien hat keinen klassischen Torjäger à la Lewandowski bei Polen und Bayern oder Haaland bei Norwegen und Dortmund. Das hat Italien nicht. Bei Lazio zerschießt er alles, in der Nationale halt nichts. Das haben wir auch schon öfter besprochen. Und in Belotti ist dasselbe. Also er trifft für Torino, aber trifft für die Nationale nicht.
Genau, das Problem ist, was ich da besonders sehe, ist immer das Verhältnis von Vereins zu Nationalmannschaftsfußball, und zwar, dass Belotti und Immobile bei Lazio und bei Torino, also jeweils, beide sehr, sehr gut spielen und du somit erstmal kein starkes Argument hast, sie nicht spielen zu lassen als Trainer. Wenn du dann sowieso noch auf sie setzt, so, dann ist das natürlich, ja, es ist jetzt kein Problem, aber es hilft einfach nicht. Also ich bin der Meinung, hätte Scamacca gespielt, wäre das anders ausgegangen. Oder wäre Immobile erst in der zweiten Hälfte reinkommen. Das ist auch immer nochmal so ein Motivationsschub als Spieler. Mhm. Weiß ich auch selber. Weißt du, darfst jetzt erstmal nicht spielen, vor allem in so einem wichtigen Spiel. Dann kommst du rein, dann willst du halt besonders alles geben.
Aber wer da also vielleicht,
dann hast halt,
wär da vielleicht so, für dich interessant gewesen, bei der Nominierung wurde ja João Pedro von Cagliari nominiert, der ja wirklich eine hervorragende Saison dort spielt. Und Balotelli nicht. Beide wurden ja in dieses Trainingslager von vor ein paar Wochen berufen und jetzt João Pedro halt fürs Spiel und Balotelli wurde nicht nominiert. War das vielleicht für dich auch ein Fehler? Hättest du gesagt, für genau so ein Spiel hättest du Mario gebraucht?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem in so einem Spiel brauchst du Mario Balotelli, weil ich sag's dir, wie es ist. Mario Balotelli, das ist einer seiner großen Nachteile, aber auch mit tatsächlich in solchen Spielen einer seiner großen Vorteile, den interessiert's nicht. Der nimmt sich den Ball, der braucht da nicht dumm rum, also was heißt, das ist jetzt auch immer ein bisschen, da spricht jetzt ein bisschen der Frust aus mir, aber der braucht da jetzt nicht rumkurven oder nochmal 5 Doppelpässe spielen. Der nimmt sich den Ball halt auch auf 45 Metern und dann zieht er halt darauf. So, wenn er meint, der passt, dann passt er. Und man, also die Statistik muss Mario Balotelli, also gibt Mario Balotelli einfach recht. So, der hat in seiner Karriere so eine Dinge, macht er halt regelmäßig rein und halt auch vor allem in solchen Spielen. Also Mario Balotelli ist wie Lazio in dieser Saison einfach eine, oder wie die AS Roma in dieser Saison einfach eine Wundertüte. Und man hat es damals, ja, und das ist jetzt natürlich auch schon 10 Jahre her. Sein, ne? Klar, also es ist ein Risiko, aber ich finde, es ist ein Risiko, was du eingehen musst. So, vor allen Dingen, wenn du, und da hast du natürlich dieses Argument, wenn du zum Beispiel Immobile oder Belotti nicht spielen lässt, weil die in den vorherigen Spielen auch nichts gebracht haben. Also warum soll ich den jetzt halt spielen lassen? So, da fällt dann dieses Verhältnis von Club und Nationalmannschaftsfußball, finde ich, wieder weg. So. Hast du so ein Balotelli vorne drin, hast du halt dann als Trainer, ist das ja so eine damit triffst du ja quasi eine Entscheidung und sagst, und setzt ein Ausrufezeichen und sagst, hier, wir haben jetzt mal ein bisschen frischen Wind wieder drin. Und worauf ich gerade ansprechen wollte, war das Halbfinale in der EM 2012. So, das war halt auch so gegen Deutschland, das war halt auch so ein Spiel. Italien hätte das Spiel, das war natürlich jetzt, wie du hast ja auch gesagt, gegen größere Mannschaften hätten wir wahrscheinlich anders gespielt. Aber es war auch wieder so ein Spiel, da hätte Italien gar nicht gewinnen müssen. Aber wer hat es alleine entschieden? Balotelli. Weil, und da gab es halt auch eine
kleine Vorlage Cassano, es wird immer absurder.
Ja, und der hat halt, der hat auch ein Tor hat er gemacht, wo er den Ball angenommen hat und einfach draufgezimmert hat und einen zweiten Kontakt. Wo du hättest einfach noch den Ball mit dem dritten Kontakt. Ja, genau, zum 2:0, wo du. Und das ist, und Mario und Balotelli ist halt einfach einer, der sagt halt, das ist ein Gefühlsstürmer. Wenn er meint, dass der passt, dann passt er.
Aber ich kann verstehen, da bin ich zum Beispiel anderer Meinung, ich kann verstehen, dass man Balotelli nicht nominiert hat. Klar, Im Nachhinein kann man immer sagen, Balotelli hätte man nominieren sollen. Wer weiß, vielleicht hätte er in einem Paralleluniversum Italien auch zur WM geschossen, das werden wir nicht klären. Aber ich kann verstehen, warum er nicht nominiert wurde, weil ich denke, Mancini wollte über diesen Teamgedanken reingehen. Ne? Der Teamgedanke, der Italien auch zum Europameistertitel letztendlich geführt hat. Und ein Mario Balotelli passt eben in diese homogene Gruppe, die Italien ja hat, einfach nicht rein. Und die wollte er wahrscheinlich nicht zerstören, diesen Flow nicht zerstören, indem er halt, ich sag's mal böse, einen Fremdkörper von außen eben in diese Gruppe reinmischt und Gefahr läuft, eben die ganze Struktur zu zerstören.
Ja, Mancini hatte ja auch in einem Interview danach angesprochen, dass es ja darum ging, dass diese Mannschaft, also als Ganzes, also sehr also in einem Artikel, es war weniger in einem Interview, aber es war halt in einem Artikel, wurde darüber geschrieben, dass Mancini gesagt hat, dass diese Mannschaft halt besonders ist. Und das hat er ja auch damals nach dem Sieg aus letztriger WM, hat er das ja auch gesagt. Diese Mannschaft ist sehr, also das ist eine sehr spezielle Gruppe und die kann Großes leisten und deshalb denke ich halt auch, also der wollte da, glaube ich, mit der Mannschaft hingehen, mit der er auch die ganze Zeit gearbeitet hat. So, ich glaube, Balotelli sollte im Trainingslager eher so ein Ansporn sein, also für Balotelli selber und auch für die Mannschaft. So,
das er halt, hat ja auch Daniele De Rossi zurück in den Stab geholt, der hat er sich nach der Euro wieder rausgezogen. Ist natürlich top gewesen, ne? Der ist in die Nationale gekommen, in den Staff, hat die Europameisterschaft gewonnen in einem Team mit Mancini und Gianluca Vialli und so weiter. Das war einfach ein geiler Sommer und er ist dann wieder rausgegangen. Und als Italien jetzt wieder in die Problematik geraten ist, hat er sich breitschlagen lassen, zurückzukommen. Und jetzt ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, ob sie sich das da alle so ein bisschen mit kaputt gemacht haben. Ne? Also wir werden gleich nochmal über Mancini sprechen. Aber ich muss auch nochmal zwei Sachen sagen. Einmal, mein erster Gedanke nach dem Abpfiff, nach dem ersten Schock und der ersten Enttäuschung, kam mir einfach die Elfmeter von Jorginho in den Kopf. Weißt du, macht er einen dieser beiden Elfer gegen die Schweiz in den letzten Qualifikationsspielen der Nachspielzeit, können wir uns diese ganze Diskussion sparen, können wir uns diese Folge sparen. Ja, dann wären wir,
so wie Deutschland, einer der ersten Mannschaften, die sich halt für die WM qualifiziert hätten.
Exakt, und dann hätten wir im Winter, wenn die WM stattgefunden hätte, auch wieder auf den Chiesa und einen Spina zählen können. Und Mancini hat vorher gesagt, ne, Italien wird Weltmeister und vorher müssen wir halt durch die Quali noch. Und er hat auch danach gesagt, er ist sich sicher gewesen, dass Italien den WM-Titel hätte gewinnen können. Und ich glaube auch, dass Italien bei der WM keine schlechte Figur gemacht hätte.
Ja. Nee. Also ich glaube, das ist immer das Problem mit Italien, habe ich das Gefühl. Deshalb habe ich diese Lustlosigkeit angesprochen. Geht es gegen so kleinere Gegner, interessiert es irgendwie keinen oder halt weniger. Aber spielt man dann gegen große Gegner, dann ist man dann auf einmal da und höchst motiviert. So, das ist so mein Gefühl, was ich habe von dieser Mannschaft.
Italien braucht Gegner, die offensiv mitspielen und auch ihre so ein bisschen Räume anbieten. Ne? Bestes Beispiel, das EM-Spiel gegen Belgien. So, total offensive Mannschaft. Das war ein verdammt geiles Spiel. Von beiden Seiten Italien offensiv. Aber hallo. Wie selten.
Und ich sag dir ehrlich, hätten die gegen Belgien verloren, hätte sich kein Mensch beschwert. Keiner.
Ja. Es wirkt wirklich, ne, wenn man sich nochmal die Töne vom Anfang der Folge anhört, absurd. Es ist ein paar Monate her, da waren wir wirklich Europameister, da sind wir immer noch, aber ich dachte, ich habe es vorher im Off auch zu dir gesagt, ich dachte, diese ganze, in Anführungszeichen, Dreckfresserei als Tifoso, der Nationale, wäre jetzt erstmal für die nächsten paar Jahre passé, ne, als Europameister. Mann, aber was ich mir im Büro am Freitag auch gleich natürlich anhören durfte, Katastrophe, da sind wir wieder, aber, da sind wir wieder von vor der EM, die ist wirklich alleinstehend zu betrachten.
Ja, genau, aber lass es doch mal durch den Kopf gehen. Europameister, aber nicht mal Weltmeisterschaftsteilnehmer. Das ist für mich total.
Ich weiß
absurd.
Nicht, gab es das jemals in der Geschichte des Fußballs?
Ich habe keine Ahnung. Und also wenn, dann
kann gut sein, aber ich könnte mich nicht erinnern. Also, aber wenn es jemand schafft, dann die Azzurri. Das ist leider das Pech, das wir haben. Von up zu down innerhalb von weniger Zeit. Schafft so ein bisschen jeder, emotionale, ne? Achterbahnfahrt, ne? Aber das sind wir ja gewohnt. Ja. Also ja, und für mich auch persönlich, ganz ehrlich, die schlimmste Fußballwoche meines Lebens. Das muss ich so direkt formulieren. Ne? Erst der Juventus Champions League aus gegen Villarreal. Dann
und das war ja auch, also
Thema,
wow,
und
wow,
jetzt
wow.
Italien aus. Das ist schwer zu verkraften. Aber Leben geht weiter, Fußball geht weiter. Und jetzt natürlich, ja, schwierig, aber es ist dann auch eben Punkt, den Leonardo Bonucci angesprochen hatte, das Qualifikationssystem, und nein, das ist jetzt keine Rechtfertigung, das hat er auch selber so gesagt, es ist keine Entschuldigung für das, was passiert ist, Italien hätte es gewinnen müssen, Italien hätte sich qualifizieren müssen, aber man muss trotzdem einmal über das Format der UEFA sprechen. Weißt du, gegen Schweden war es noch ein Hin- und ein Rückspiel. Jetzt ist es ein K.O.-System mit Halbfinale und Finale, ein One-Game-Shot, den du hast wirklich, und wenn du deiner 92. Minute unverdient kassierst, bist du halt raus, das ist dann einfach so. Und während Italien nur ein einziges Spiel verloren hat, das jetzt gegen Nordmazedonien und nicht zur WM fährt, haben andere Mannschaften oder Länder wie Uruguay, Ecuador 6 Niederlagen erfahren in der Qualifikation und sind in Katar dabei. Und ja, das kann an der hohen Qualität liegen, die wir in Europa einfach haben, weißt du, wo Länder wie Schweiz dann auch einfach als Gruppenerster durchkommen, weil sie einfach einen geilen Fußball spielen, muss man an der Stelle ja auch sagen.
Die Schweiz spielt einen Hammerfußball, also man kann sagen, was man möchte über die Schweiz, eben. Aber die Schweiz spielt wirklich einen krassen Fußball.
Boah, hast du das gesehen? Die Schweiz hatte, glaube ich, ein Testspiel gegen England gemacht jetzt und hatte ein dieses Plakat.
Oh, nee.
Kurz
ja,
für die, die es noch nicht wirklich gesehen haben, so ein Google-Ausdruck, in dem halt in der Suchleiste geschrieben stand, Italy World Cup Qatar 2022, und dann eben von Google der Suchvorschlag kam, did you mean Switzerland?
Also ich muss sagen, ist lustig. So, ist lustig, hätte ich auch lustig gefunden, wenn
große Klappe, wenn
Jorginho
den Elfer gemacht hätte, dann hätten die auch nicht zu lachen gehabt, aber hätte, wenn und aber, ne?
Ja, eben, also ich muss sagen, ich hätte ihn auch richtig lustig gefunden, so
wenn
Ganze
wir den
nicht
gemacht
in Italien
hätten.
Genau, ja, nee, also ist wirklich cool, einfallsreich, aber geht mir halt auch schon gehörig gegen Senkel, einfach nur, weil es in Italien ist, aber
ja.
Ich meine, am Ende des Tages ist das Ganze leider mehr als verdient gewesen.
Und jetzt so ein bisschen pointless, vielleicht am Dienstag haben wir trotzdem ein Spiel gegen die Türkei, in Anführungszeichen böse gemeintes Spiel um Platz 3. Also es ist für die Qualifikation echt nicht mehr von Belang. Es zählt aber in die UEFA-Wertung rein, in der Italien echt Nachholbedarf jetzt wieder hat. Ne? Wenn man sich anguckt, wie die italienischen Mannschaften in Europa abschneiden, wenn man sich anguckt, jetzt wie die Nationale spielt, sollte ein Sieg drin sein. Aber interessant eben, ein paar Spieler sind nach Hause geschickt worden von Roberto Mancini. Und das sind in dem Fall Insigne, Verratti, Jorginho, Immobile, Berardi und sein Namensvetter Mancini von der Roma. Die werden da nicht dran teilnehmen, sind wieder zu ihrem Verein geschickt worden. Ich glaube nicht, dass es eine disziplinäre Maßnahme war, sondern ich glaube, die Spieler waren wirklich fertig.
Nee.
Und wo ich mich frage, ernsthaft? Ein Spiel und du musst, weil du fertig bist, nach Hause geschickt werden? Gut, in dem Fall ist es sowieso pointless, weil das Spiel gegen die Türkei es geht um die goldene Ananas, also.
Ja, genau, das hat er ja selber auch gesagt, es geht ja um nichts mehr. Ich kann verstehen, dass die Spieler nach Hause geschickt werden. Ich glaube, da haben die Vereine auch relativ viel noch mit zu tun. So, sind ja auch wichtige Spieler jeweils in ihrem eigenen, also in ihren eigenen Vereinen, die, also es geht ja weiter, also es geht ja wieder weiter mit Vereinsfußball. Deshalb kann ich das Ganze auch verstehen. Allerdings ist es halt, ja, ich verstehe schon. Also im Prinzip fährst halt hin, so, verlierst ein Spiel, geht's halt richtig räudig und dann darfst du wieder nach Hause fahren.
Hm. Haben sie sich alle auch anders vorgestellt, so wie wir auch. Und wie es jetzt weitergeht, ne? Wie geht's mit dem italienischen Fußball weiter und vor allem, wie geht es mit Roberto Mancini als Nationaltrainer weiter? Darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Pause und hören uns dann gleich wieder. Bis dann.
Werbung.
Von Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Zurück aus der Pause. Thema immer noch die Azzurri und die verpasste WM-Teilnahme. Und dann die Frage natürlich, was sind jetzt die Konsequenzen für den italienischen Fußball? In dem Fall, was sind die Konsequenzen für die italienische Nationalmannschaft? Und da würde ich direkt erstmal gern deine Meinung einfangen. Roberto Mancini Nationaltrainer bleiben, sie or no?
Ja, doch. Also ich sehe keinen besonderen Grund, warum nicht. Also warum sollte er nicht bleiben? Das ist jetzt natürlich wieder extrem schade. Das ist ja auch das, worüber wir geredet haben. Hier geht es im Prinzip darum, dass du auf der einen Seite einen Trainer hast, der es nicht mal zur WM geschafft hat mit Italien, auf der anderen Seite aber einen Trainer, der internationalen Rekord gebrochen hat mit der Nationalmannschaft und auch die EM gewonnen hat, nachdem wir es vorher nicht zur WM geschafft hatten 2018. So,
also, ich würde auch sagen, das ist was anderes als damals Ventura. Bei Ventura,
genau,
da lief einfach nichts Ventura, zusammen.
Also wirklich, spätestens ab dem Moment, wo der De Rossi eingewechselt hat und
Ich glaube, da wurde jeder Italien-Fan aggressiv.
Ja, also ich glaube, da kriegt man ja einen Hals. Was soll denn das?
Aber auch bei Mancini muss man sagen, die Auswechslung kurz vor Schluss, Chiellini und João Pedro, da hat er schon an die Verlängerung gedacht. Definitiv. Ja. Und der Wechsel muss man letztendlich aber natürlich im Nachhinein betrachtet sagen, hat das Gefüge durcheinander gebracht. Dann hätte er sie lieber einwechseln sollen, wenn die 95 Minuten da mit Nachspielzeit vorbei gewesen wären. Weil die Mannschaft hat die Einwechslung von Chiellini in der Abwehr leider sehr durcheinander gebracht. Und das ist nicht Chiellos Schuld, das ist einfach, du kennst es selber, ne? Wenn du hast auch viel Innenverteidigung gespielt, wenn da irgendwie auf einmal ein Neuer neben dir steht, das braucht seine Zeit. Und da passieren Fehler. Und wenn der direkt ausgenutzt wird, wie von Trajkovski, dann fährst du nicht zur WM.
Klar, also das, was viele verstehen müssen, ist, dass wenn du in der Innenverteidigung spielst, dann musst du viel mit deinem Partner reden. Also musst viel mit demjenigen reden, der halt wirklich, also der neben dir steht, und der muss dich halt auch verstehen. Passiert das nicht, ist das quasi wie Schweizer Käse da hinten. Dann, also es ist kein Spaß. Es hört sich jetzt lustig an, aber dann kommt da halt jeder durch. Gerade weil man sich halt nicht versteht. So. Deshalb, ich kann also dem spreche ich jetzt auch keine Schuld zu.
Ich bin auch dafür, dass Mancini dass er erstmal Trainer bleibt. Eben, was er mit der Nationale geschafft hat, dieses Ganze, was er umgebaut hat seit 2018, das Scouting der ganzen Spieler, die Mannschaft, die er für die Euro zusammengestellt hat, den Spirit, den er da kreiert hat. Und ich muss auch sagen, ich habe mir in letzter, also auch nach dem Spiel, hatte ich so viele Videos gesehen von der EM, so behind the scenes und von der Mannschaft im Bus, und Ich bleib dabei, ich liebe diese Mannschaft. Ich liebe diese Jungs, was die uns da bei der Euro, was die für uns da gespielt haben, ist der absolute Wahnsinn gewesen. Und ich werde mich da auch immer positiv dran erinnern. Und das, was die uns da gegeben haben, kann auch keiner kaputt machen. So. Wir müssen jetzt aber eben trotzdem nach vorne gucken, weil EM ist vorbei und WM ist verpasst. Und dementsprechend muss man gucken, woran hat es gelegen. Mancini-Alternativen gibt es auch nicht so wirklich. Es hat damals extrem lang gedauert, überhaupt einen neuen Nationaltrainer nach Ventura zu finden. Jemanden zu finden, der sich das Ganze antun möchte. So. Und mit Mancini hat man dann wirklich sehr guten Kandidaten
antun
dann auch gefunden.
Antun möchte, guter Call. Ja. Also damals war es ja wirklich, damals, das war ja ein sinkendes Schiff, was du übernehmen musst. Aber genau das ist der... Genau, das ist der Unterschied, finde ich. Sorry, wenn ich dir da so ins Wort falle, aber das ist der Unterschied, finde ich, zu heute. Es ist kein Scherbenhaufen mehr, den du übernimmst, sondern es ist eine Mannschaft, die einfach ein Problem hat. Und zwar, das ist Also einmal die Ernsthaftigkeit und zum anderen, gut, das sind jetzt wieder zwei Probleme, aber einmal die Ernsthaftigkeit finde ich in kleinen Spielen und das zweite ist das Stürmerproblem. Aber es ist kein Haufen mehr, den du übernimmst und wieder neu formen musst.
Man hätte jetzt natürlich ein bisschen, hätten wir die Folge gestern aufgenommen, hätten wir ein bisschen spekulieren können, ne? Cannavaro und Lippi als technischer Direktor waren im Gespräch, Sky Italia hatte berichtet, Pirlo, Spalletti, Sarri wären Namen gewesen und alles klingt nicht wirklich geil, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht Pirlo und Cannavaro wären noch interessant gewesen, aber auch das wären Risikogeschichten gewesen. Ne? Beide haben nicht viel Trainererfahrung in diesem Geschäft. Aber da wir heute aufnehmen am Montagabend, können wir auf eine PK zurückgreifen, die heute Morgen war, in der Mancini bestätigt hat, dass er erstmal Trainer der Nationale bleibt. Das war ja sein Wunsch, das war der Wunsch von Präsident Gravina. Der wollte ihn unbedingt halten, weil der auch genau weiß, was er auch an Mancini natürlich hat. Und das Problem ist so ein bisschen, Mancinis Fußball ist halt nicht modern und das ist der italienische Fußball. Deswegen gewinnen wir auch mit den Mannschaften auf europäischer Basis nichts. Wir spielen so ein bisschen so diesen alten Guardiola-Fußball vom ganz am Anfang, wo mit viel Ballbesitz, aber ohne Effizienz wirklich. Und da wir kein Messi haben oder ein Ronaldinho damals, ist es eben ein Problem mit unseren Toren. Und dann ist natürlich jetzt auch die Frage, wenn man das mit Mancini geklärt hat, wie geht's weiter mit den Spielern Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci. Und Chiellini, laut Corriere dello Sport, wird im Sommer seine Nationalmannschaftskarriere beenden. Das Spiel gegen die Türkei und dann das Finalissima gegen Argentinien zwischen Europa- und Südamerika-Meister wird sein letztes Spiel sein. Und jetzt lass dir einfach mal diesen Fakt auf der Zunge zergehen, also traurigerweise. Chiellini und Bonucci werden ihre Nationalkarriere für Italien beenden, ohne ein einziges K.O.-WM-Spiel bestritten zu haben. Denn das letzte K.O.-Spiel von Italien war wann? Bei einer WM?
Nee, 2014? Ja, doch. Nee.
K.O.-Spiel, nicht Gruppenphase.
Oh, 2010.
2006.
Nee, 2006.
Das WM-Finale 2006.
Beide rausgeflogen in den Gruppen. Beide in den Gruppen rausgeflogen, stimmt.
WM-Finale 2006 war das letzte K.O.-WM-Spiel der Azzurri.
Oh,
das war vor
Gott,
16
nein.
Jahren.
Nein, 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 nein. Das
und es wird nochmal vier dauern, mindestens. Also 12 Jahre ohne WM-Minimum für alle Tifosi, 20 Jahre zwischen dem letzten und vielleicht hoffentlich dann dem nächsten. Das ist einfach unfassbar. Gerade Chiellini und Bonucci, ne, was die für den italienischen Fußball geleistet haben, dass die kein WM-KO-Spiel bestreiten werden, ist einfach absurd. Und bei Chiellini, wie es bei Juve weitergeht, werden wir sehen. Corriere dello Sport hat berichtet, dass er nach seiner Juve-Zeit, wann auch immer das sein wird, ein Jahr MLS ranhängen möchte, bevor er die Karriere beendet. Ich bin fein damit.
Ja, definitiv.
Und Bonucci möchte erstmal in der Nationale bleiben, ne? Als Integrator für junge Spieler, als Anführer, wo ich sagen muss, Anführerqualitäten hat er definitiv noch ein bisschen aufzuholen, weil gegen Nordmazedonien war nicht wirklich viel zu sehen, auch von außen nicht einfach. Und für mich ist die Zukunft der Azzurri, besteht aus Scamacca, Tonali, Spina, Chiesa, Zaniolo, Barella. Das sind für mich die Spieler, auf die es in Zukunft ankommen wird.
Nur auf die Jungen halt, ne?
Auf die Jungen und Mancini muss den Jungen auch ein bisschen mehr vertrauen. Anderes Thema, Paulo Dybala, sprechen wir gleich. Kurze Pause. Ciao, ciao.
Werbung. Werbung Ende.
Spekulation um Zukunft. Wohin zieht es Paulo Dybala? Und seit letzter Woche ist es amtlich. Dybala wird Juventus Turin nach 7 Jahren im Sommer ablösefrei verlassen. Und was bleibt, ist ein unzufriedener Spieler und ein Club, der sich neu erfinden muss. Deine Gedanken, ich hatte letzte Woche mit Max drüber gesprochen. Paulo Dybala, du weißt, ich liebe Paulo Dybala. Weg von Juventus, ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, ein Juve ohne Dybala.
Nee, ich leider auch nicht mehr. Also seitdem er damals 2015 war es, nee, 2014, 2015, 2014.
Ja, 2015, 16, nee,
15,
erstes,
ne?
Ja, ja.
Genau. Seitdem er damals 2015 kam, das sind ja jetzt 7 Jahre, Das ist ja schon, das ist eine ganze Weile her. Nee, stimmt, ich kann es mir leider auch nicht mehr vorstellen. Das heißt leider, ich kann es mir einfach nicht mehr vorstellen. Juventus ohne Dybala, die Nummer 10, die er geworden ist. Co-Captain.
Vizekapitän.
Genau.
Ja.
Also, erster Gedanke, sehr, sehr schade. Also, ich finde es schade, dass im Fußball, dass Fußball eigentlich so wie jeder andere Sport auch so ein extrem kurzlebiges Geschäft ist. So. Dass man so schnell vergisst, wie wichtig beziehungsweise ein Spieler damals war und eigentlich immer noch ist. So. Und dass man jetzt nicht bereit ist, Dybala 8 Millionen plus 2 Millionen Boni zu zahlen pro Jahr, finde ich schade. Wobei ich natürlich auch verstehen kann, dass Juventus auf Chiesa und auf Vlahovic und Co. setzen möchte. Allerdings ist Dybala...
Was Arriva Bene ja gesagt hat, ne? Mit Vlahovic Ankunft ist Dybala nicht mehr das zentrale Projekt, genau, von Juventus.
Also eben.
Und steht nicht mehr im Mittelpunkt.
Nee, das ist es halt. Aber also man hat es aber auch gesehen, also auch als Vlahovic gespielt hat und Dybala da, ja auch zusammen, die haben standen ja auch schon zusammen auf dem Platz. Da habe ich dir erzählt, das erste Spiel von Vlahovic, gleich der Dybala-Assist. Ja. Also das ist halt einfach, das ist ein Spieler, wenn der fit ist, den brauchst du. So.
Wie gerne hätte ich Dybala, Chiesa und Vlahovic zusammen in einem Sturm gesehen. Viele sagen, das hätte nicht funktioniert.
Doch, ich sage doch.
Aber ich weiß nicht. Ich auch. Ich sage doch, das hätte funktioniert. Juventus will die Champions League gewinnen und du hättest damit einen Angriff gehabt, der die Qualität gehabt hätte, das auch mal zu tun.
Das Geile, muss ich sagen, an Dybala, das habe ich immer gewusst, das hast du auch gesehen, als Ronaldo da war, Dybala ist ein Superstar, der absolut selbstlos ist auf dem Fußballfeld. Der macht lieber, dann sagt er, okay, dann spiele ich lieber eine Chance raus oder mache einen Assist, anstatt selber ein Tor zu schießen. Ich helfe lieber der Mannschaft, anstatt mir selber. Und genau das brauchst du. Jemand, der extrem wichtig und stark ist, aber auch zugleich auch sehr selbstlos.
Ich hatte viele Diskussionen mit anderen Juventini, die eher sich über den Dybala-Abgang jetzt gefreut haben, weil sie sagen, ist immer verletzt und kostet viel Geld und all diese Geschichten. Und was hat er uns in den letzten 2-3 Jahren gebracht? Weil letztendlich Juve ja gesagt hat, es ist ihn nicht wert, Dybala diese insgesamt 10 Millionen im Paket zu zahlen, einfach weil er die letzten 2-3 Jahre so oft von Verletzungen geplagt war, dass sie da keinen Sinn drin gesehen haben. Und ich muss sagen, ja, Dybala war die letzten 2-3 Jahre viel verletzt. Aber wenn er gespielt hat, dann war der auch immer on point eigentlich da. Und wenn er mal nicht gut gespielt hat, dann waren das Spiele, wo die gesamte Mannschaft nicht gut gespielt hat. Weil grundsätzlich Dybala immer ein wichtiger Faktor war. Wie viele Tore, wichtige Tore hat Dybala gemacht? Ne? Sei es in der Gruppenphase, die den Doppelpack mal aus der Distanz gegen Lok Moskau der Juve überhaupt ins Achtelfinale gebracht hat. Sei es das Tor gegen Lazio, was eine Meisterschaft gewonnen hat. Das Tor gegen Inter, was eine Meisterschaft gewonnen hat. Das sind einfach so zentrale Punkte, wo du erkannt hast, was für eine Qualität dieser Junge hat. Und den A gehen zu lassen, finde ich einen großen Fehler. Und was noch on top kommt, Parametro Zero. 0 Euro kriegt Juve für ihn. Darf aber für einen Nachfolger wahrscheinlich 50, 60 Millionen Euro blechen. Bedeutet ökonomisch Verlustgeschäft. Also so viel Mathe weiß jeder. Wenn du die Baller hast du damals für 40, 50 Millionen geholt, verkaufst den für 0 und sein Ersatz kostet wieder 50 Millionen, bis am Ende sozusagen 100 im Minus.
Dann kann doch einfach nochmal 4 Saisons bei Juventus bleiben, so.
Ja, und wenn ich schon höre, bin ich ehrlich, ich mag Zaniolo sehr gerne. Ist ein feiner Fußballer und die Roma hat mit ihm wirklich einen sehr, sehr guten Kicker. Aber wenn ich höre, dass der Dybala ersetzen soll, ein Junge, der mit, 22, 2 Kreuzbandrisse schon hatte und Dybala wird vom Hof gejagt, weil er zu oft verletzt ist, dann sag ich mir, ja gut, dann habt ihr wirklich den neuen Dybala gefunden. Also, was die Besuche im J-Medical angeht und nicht auf dem Feld.
Nee, also, ich glaube, und tut mir unverständlich. Also, ich möchte da auch kein Roma-Fan oder Zaniolo-Fan zu nahe treten. Zaniolo, ich bin extrem großer Fan von ihm, aber Dybala ist leider, wirklich um Klassen besser als Zaniolo. Dybala hat einen Umgang mit dem Ball und ein Spielverständnis, das sehe ich bei Zaniolo halt noch gar nicht. Dimension. Er hat
einen super First Touch.
Aber nicht in der Dimension, wie Dybala ihn hat. Also und vor allem nicht, also das Spielverständnis und diese Selbstlosigkeit, also das ist bei Dybala, das sind vor allem auch ganz verschiedene Spielertypen. Also wirklich total. Okay.
Kannst du mir einen Ersatz nennen, jetzt mal einfach so aus der Kalten, wen Juve als gleichwertigen Dybala-Ersatz kaufen könnte?
Ja, safe Messi.
Im Rahmen? Ja, ja. Im finanziellen Rahmen und mit der Qualität eines Paulo Dybala, der jetzt gerade auf dem Markt ist.
Jetzt gerade auf dem Markt,
gibt's
einfach
nicht.
So?
Ja.
Nee, gibt's nicht. Den einzigen,
und deswegen verstehe ich nicht, wieso du nicht verlängerst.
Den einzigen, also wirklich die einzigen beiden, die mir da in den Kopf kommen würden, die allerdings nie den Verein verlassen würden, nie. Das wären zum einen Phil Foden von Manchester City, den kann sich Juventus also im Leben nicht leisten und der wird auch nie gehen. Und das andere, und genau da haben wir das gleiche Problem, das ist einmal Pedri von Barcelona, der wird aber, den kann sich Juventus aber auch im Leben nicht leisten und der wird auch nicht gehen wollen. Es sei denn, die gehen beide ablösefrei. So, was sie auch nicht machen.
Eher geht die Dybala zu Barca, bevor Pedri zu Juve geht. Also ja, so viel sei mal verraten. Ja. Die Fans von Juve sind am Wochenende zum Trainingsgelände von Conte Nassa gefahren, haben ein Plakat aufgehängt, auf dem eben auf Italienisch stand, so an Paulo Dybala gerichtet, du wirst für immer unser Diamant, ne? La Gioia ist ja sein Spitzname, bleiben. Und überreichten ihm dann, als er mit dem Auto reinfuhr, auch eine Collage mit Bildern aus seiner Zeit bei Juve, auf dem auch nochmal auf Spanisch das geschrieben stand. Ne? Also Dybala hat ja auch nie einen Hehl daraus gemacht aus seiner Liebe zum Verein und vor allem aus seiner Liebe zu den Fans. Und dass die Fans Dybala immer geliebt haben und Dybala die Fans geliebt hat oder liebt. Von daher denke ich nicht und ich hoffe es, dass er nicht zu Inter gehen wird. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er weiß, was das. Wir haben drüber gesprochen mit Max. Für die Spieler ist es heutzutage nicht mehr so schwierig, innerhalb einer Liga zu wechseln, ne? Und von daher ist es für uns Fans immer ein bisschen mehr, eine emotionalere Geschichte. Ich glaube aber, dass Dybala Juventus so committed ist und auch zu den Fans so committed ist, dass er diesen Schritt zu Inter nicht gehen wird. Und er würde sich, weil er weiß, er würde sich seine gesamte Juve-Zeit damit zerschießen, wie es Vidal und wie es Conte gemacht haben. Von daher bin ich echt gespannt, weil meine Frage an dich, in welchem Trikot siehst du Paulo Dybala in der kommenden Saison?
Also ich könnte mir bei, tut mir leid für den Versprecher, ich könnte mir bei Barcelona tatsächlich vorstellen, dass Pedri und Dybala auf einer Doppel-10 spielen oder Dybala auf einer oder Pedri auf einer 8 und Dybala auf einer 10 und Gavi auf der 6, also so ein Dreier-Mittelfeld quasi. Das könnte ich mir vorstellen.
Könnte auch ein bisschen Erfahrung reinbringen in ein Barca, was natürlich gerade sehr jung geworden ist wieder mit Gavi, Pedri, Fatih.
Ja, ne? Genau. Also sowas könnte ich mir vorstellen. Andererseits, also es gibt wirklich nicht viele Clubs, die ich mir vorstellen kann. Selbst wenn er zu Inter geht, wüsste ich nicht, was Inter mit Dybala groß anfangen möchte. Also dann müssten
also
sie andere
müsste
Spieler
erstmal verkauft
aussortieren.
Werden. Lautaro genau. Müsste verkauft werden für Dybala.
Genau, dann müsste
wäre ja so.
Ja, nicht nur Lautaro, weil Lautaro spielt ja eine andere Position. Es müsste auch Calhanoglu müsste auch gehen. Also Calhanoglu müsste entweder gehen oder anderwertig eingesetzt werden. Weil Dybala,
natürlich
wenn du
könnte,
den holst, der sitzt nicht auf der Bank.
Natürlich könnte Inter auch sagen und argumentieren, man würde dem größten Konkurrenten eigentlich mal den besten Spieler gerade klauen können. Ne? Und ich muss auch ehrlich sagen, sportlich wäre es ja kein dummer Wechsel für Dybala. Ne? Inter ist eine Mannschaft, die spielt um Scudetto, ist regelmäßig in der Champions League dabei, ist weiterhin in Italien, ist weiterhin im Norden. Das heißt, sein Leben würde sich nicht so radikal ändern. Auf der anderen Seite, ich sehe ihn eher in Spanien. Da kann er auch wieder seine Sprache sprechen. Atletico ist interessiert. Barca haben wir angesprochen. Was viel gemunkelt wird, sind Vereine Paris, Bayern, Liverpool.
Weiß kann ich nicht. Mir
Paris
nicht einen davon vorstellen.
Nee, kann genau, ich mir Paris nicht wird ihn, glaube ich, eher abschrecken. Bayern wird nicht das Geld haben und aufbringen wollen.
Nee, Bayern hat aber auch nicht den Stil. Das haben wir auch damals mit Coutinho. Das haben wir auch damals mit Coutinho gesehen. Bayern und also so eine Artisten, nenne ich sie jetzt mal, also so eine Ballkünstler, die bringt's nicht. Also klar hat jeder mal sein super Spiel.
Ribéry wird dir widersprechen vielleicht noch.
Ja, das stimmt, wobei Ribéry ein anderer Spieler war. Ribéry war ein anderer Spieler und der war halt auch viel gefügiger als zumindest Coutinho. Dybala würde ich jetzt nicht so behaupten, aber Zumindest jetzt Coutinho.
Das stimmt, hat man mit damals, Coutinho ist ja leichter zu vergleichen.
Das,
aber ja,
das hat man recht. Damals auch mit Douglas Costa gesehen bei Bayern. Also es ist halt so, wobei man sagen muss, ich würde eher Coutinho und Dybala vergleichen. Allerdings hat Coutinho natürlich auch seine extrem guten Spiele. Ich meine, das eine Spiel, wo er einen Hattrick gemacht hat und zwei Assists, war der Hammer. Aber
also man muss ja kurz nochmal so sagen, er ist von Barca an Bayern ausgeliehen worden, hat mit Bayern das Sechs-Dupel gewonnen. Und der Clou in der ganzen Geschichte ist, dass Barca dadurch, dass Coutinho die Champions League gewonnen hat, ja noch an Liverpool 5 Millionen abdrücken musste, weil er eine Klausel drin hatte, dass wenn er die Champions League gewinnt, Liverpool Boni kassiert.
Ja. Und am Ende spielt er jetzt bei Aston Villa.
Ich hoffe, dass die Ballast nicht passiert und ich bin auch ehrlich, in der Premier League sehe ich ihn nicht.
Nee, überhaupt nicht. Ich sehe ihn auch nicht in der Bundesliga.
Auch Messi, sag ich, würde in der Premier League nicht funktionieren, einfach aufgrund dieser Spielweise und auch das Wetter. Ich glaube, das ist für Südamerikaner einfach immer hart.
Also ist ja jetzt, also das deutsche Wetter ist für mich ja jetzt schon extrem unangenehm.
Das deutsche Wetter auch.
So und
also, nicht nur für dich, mein Lieber.
Nee, also es ist ja schon für die meisten Leute sehr unangenehm. Und ich weiß
die
nicht,
Sonne
in Spanien,
kommt raus, der Sommer.
Klar,
kommt.
Spanien hat auch schlechte Tage. Genauso jetzt hier in Deutschland kommt der Sommer natürlich jetzt auch raus. Aber ich sag, also es geht ja nicht nur um das Wetter, es geht ja auch um den Flair. Und ich glaube, was vergleichbar wäre, wäre tatsächlich in dem Fall nur Spanien.
Blicken wir jetzt nochmal ganz kurz auf den kommenden Spieltag, auf das kommende Wochenende. Da geht nämlich die Serie A weiter weg von der Nationalmannschaft. Ich glaube, das tut uns allen erstmal ganz gut, ein paar Wochen Abstand zu gewinnen. Und es ist weiterhin die spannendste Liga, wenn es in puncto Meisterschaft geht. In Italien liegen nur 7 Punkte zwischen dem ersten und dem vierten. Wenn man sich da mal eben vergleichsweise anschaut, was in den anderen europäischen Ligen ist, merkt man einfach, Serie A ist am spannendsten. La Liga 12 Punkte, Ligue 1 15. Bundesliga 18 Punkte zwischen Platz 1 und 4. Serie A einfach am spannendsten, wird ein super Wochenende. Wir haben Atalanta Bergamo gegen Napoli und natürlich Juventus Turin gegen Inter Mailand.
Also darüber haben wir gerade gesprochen. Das war ja.
Ich sehe die Baller treffen. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich sehe die Baller einen Doppelpack erzielen.
Allerdings
und,
noch für
den
Juventus.
Ganzen Zündstoff liefern.
Allerdings noch für Juventus.
Noch für Juventus und ich hoffe, das noch ändert sich auch nicht mehr. Wenn er für Inter gegen Juve trifft, glaube ich, weiß nicht, klar, dann muss ich die Trikots, die ich von ihm habe, erstmal abhängen. Ja. Wir haben aber auch einen extrem spannenden Abstiegskampf. Auf die zwei Spiele wollen wir auch gucken. Spezia gegen Venezia und Udine gegen Cagliari. Mhm. Ganz kurz, Spezia gegen Venezia, wer macht das Rennen?
Oh, ich sag Spezia macht das.
Spezia sehe ich tatsächlich auch so, stehen ja auch besser da und haben echt einen guten Lauf.
Ja.
Udine Cagliari, die Sarden befreien sich nochmal ein bisschen raus oder sagst du, Udine sagt, nee, nach dem Spiel mit dem Abstiegskampf werden wir dieses Jahr nichts mehr zu tun haben?
Ich sag, Udine wird sich da leider ein bisschen Platz verschaffen. Also ich weiß ja, dass du Cagliari-Sympathisant bist von deiner Familie, aber ich sag, Udine wird sich da ein bisschen Platz verschaffen.
Ja, ich sag's persönlich, ich hoffe natürlich, dass die Sarden da mal ein paar 3 Punkte mitnehmen würden, aber es liegt nicht in meiner Hand. Atalanta-Napoli, eins der spannendsten Spiele, Napoli momentan Tabellenzweiter, 3 Punkte hinter Milan, Atalanta 8 Punkte hinter Juve, aber natürlich mit einem Spiel in der Hinterhand.
Ich setze auf
Atalanta. Ich sag so, wenn Atalanta nicht gewinnt, ist Champions League vorbei.
Ja, auf jeden Fall. Allerdings setze ich hier auf Atalanta und sag, Atalanta macht das Spiel mit einem 1-0.
Alles klar, ich sag Napoli gewinnt und greift nochmal schön ins Titelrennen ein. Das heißt, wir bleiben oben weiterhin spannend. Juventus Turin, Inter Mailand. Wir hatten letzte Woche besprochen mit Max, er ist ja Interista, ich Juventino. Aber wir sind ja auch beide Juventini Lorenzo. Das wird entscheidend für den Verlauf der Saison. Gewinnt Inter, ist die Meisterschaft wieder ein großes Thema. Gewinnt Juve, ist die Champions League relativ safe und eventuell der Scudetto auch nochmal ein Thema.
Ja, ich sag, Juve macht das wieder. Ich sag, Juve rappelt sich wie nach jedem verlorenen Champions League oder internationalen Spiel wieder so auf, dass man in der Liga voll angreift. Und ich sag, Juventus macht das. Nicht nur, weil ich da Bock drauf hat, dass Juventus das Spiel gewinnt, sondern weil ich glaube, das ist tatsächlich meine Meinung. Ich glaube, Juventus wird das Spiel mit einem 2-1 gewinnen.
Ich sag auch 2-1, ich sag Doppelpack Dybala und keine Ahnung, für Inter Barella oder so.
Also Doppelpack Dybala war ja der Hammer.
Ich bin ehrlich, ich könnte es gerade gebrauchen nach der Woche. Ja. Juventus, Dybala, Italien. könnte ich einen Derby-Sieg im Derby d'Italia wirklich äußerst gut gebrauchen. Ich würde sagen, an der Stelle rappen wir es auch ab. Grazie Lorenzo, hat mir wieder extrem viel Spaß gemacht, mit dir über den Calcio zu schnacken. Ich hoffe, nächstes Mal mit etwas positiveren Themen für unsere Vereine, für unser Land. Das war's von mir. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich auf jeden Fall. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Die letzten Worte hat mein Kollege. Ciao, ciao.
Ja, auch ein Danke von mir. Mir hat die Folge super Spaß gemacht, auch wenn die Themen ein bisschen unangenehmer waren als sonst. Ich selber wünsche mir natürlich auch für die, nicht nur für Juventus oder die Topclubs, sondern auch für die Absteiger sehr spannende Spiele für kommende Woche, so dass es halt auch weiterhin spannend bleibt bis zum letzten Spieltag. Und freue mich auch schon wieder auf die nächste Folge, so wie jede Folge eigentlich auch. Das war es dann auch von mir und bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.